Heute im OMR Silicon Valley Update Kevin Indyk, SEO-Chef von Shopify.
Der Tobi Lüttke sagt halt immer, dass manchmal gibt es Jahrzehnte, denen nichts passiert und dann gibt es Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Und ich glaube, genau das siehst du halt jetzt im Silicon Valley, wo sich einige dieser Trends extrem beschleunigen und sich jeder Gründer halt fragt, muss ich wirklich noch ins Valley? Ja oder nein? Aber auch sich fragt, wo finde ich das Talent? Und ich glaube, viele Talente ziehen halt aus dem Silicon Valley weg, weil sie es leid sind und weil sie halt auch einfach woanders sehr angenehm leben können mit dem Gehalt, ne?
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Podcaster unter sich helfen sich ja gerne mal aus und mein alter Hamburger Freund Philipp Glöckler, der zusammen mit Pip Glöckner den Doppelgänger-Podcast macht, den ich euch übrigens auch sehr empfehlen kann, hat mir kürzlich eine super Intro zu meinem heutigen Gast gemacht. Vielen Dank nochmal. Auch wenn Kevin Indyk seit ein paar Monaten nicht mehr im San Francisco wohnt, sondern dem Valley wie so viele andere in den letzten 12 Monaten den Rücken gekehrt hat und nach Chicago gezogen ist, ist seine Geschichte nicht weniger beeindruckend. Kevin hat eine derartige Karriere im Valley hingelegt. Er ist heute einer der Top-SEOs weltweit und war bei Firmen wie Searchmetrics, Dailymotion, Atlassian, G2 und eben heute bei Shopify. Und falls jemand Shopify nicht kennen sollte, kann ich euch echt sehr den OMR-Podcast von Philipp mit seinem Gründer Tobias Lüttke empfehlen. Der ist übrigens auch Deutscher. Und ja, wenn Amazon die eine Seite vom weltweiten E-Commerce ist, dann ist Shopify die andere. Und dort für SEO verantwortlich zu sein, das ist echt eine Monsteraufgabe. Und ja, wir gehen einmal durch Kevins verschiedene berufliche Stationen, angefangen in Hamburg bei Thomas Promny und TRG bis heute in die USA und sprechen dann viel über Google, die Relevanz von neuen Suchmaschinen und dann aber auch über die aktuelle Situation hier im Valley, dass ja eben viele Tech-Worker aktuell verlassen und warum es vielleicht nie wieder so sein wird, wie es einmal war. Ich will aber gar nicht mehr verraten. Ab geht es in ein Gespräch, aus dem ich schon wieder unfassbar viel mitgenommen habe. Moin, Kevin.
Moin.
Grüß dich. Sag mal, du bist einer der Menschen, die dem Valley den Rücken zugekehrt haben nach 6 Jahren. Sag mal ganz kurz, wie das kam.
Genau, also ich hatte für mich entschieden, dass ich nach Chicago ziehen möchte. Und der Hauptgrund war eigentlich G2, also die Firma, für die ich zu der Zeit gearbeitet hatte. Die haben ihr Hauptquartier in Chicago und all meine Teams waren da und ich bin sozusagen jeden Monat hin und her geflogen und dachte nach circa einem Jahr, dass es eine gute Gelegenheit wäre, doch aus dem Silicon Valley auszuziehen, unter anderem auch wegen der Preise und oder der hohen Lebenskosten und des Verkehrs und so weiter. Also es war eine Mischung aus verschiedenen Gründen.
Okay. Wir müssen nachher nochmal drüber sprechen, über diesen ganzen Trend gerade, den man ja so in Medien wahrnimmt, dass das Silicon Valley irgendwie komplett verlassen wird. Und ich finde deine Perspektive da sehr spannend. Aber bevor wir darüber sprechen, will ich nochmal so ein bisschen deinen ganzen Lebenslauf oder super spannenden Lebenslauf aufrollen. Lass mal vorne anfangen in Deutschland. Wo kommst du gebürtig her?
Aus dem schönen Trier, der ältesten Stadt Deutschlands.
Okay. Und dann hast du studiert und wie bist du zum SEO gekommen?
Genau, also ich habe eigentlich sowas wie Business oder Management studiert. Man könnte auch sagen BWL, aber ich bin eigentlich durch mein eigenes Interesse zum SEO gekommen. Also ich hatte so mit 16, 17 Jahren, habe ich mich so ein bisschen mit beschäftigt, weil ich sehr viele Computerspiele gespielt habe. Das war so ein bisschen mein Kanal dazu. Und als dann Breitband-Internet sehr erschwinglich wurde in Deutschland und sich verbreitet hatte, habe ich dann sehr viel online gespielt, unter anderem auch Turniere mit verschiedenen Freunden und dann brauchst du eine Website, um dich für ein Turnier anzumelden. Und das war so ein bisschen der Kanal. Also ich war dann der rausfinden sollte, wie man eine Website baut, habe mir dann selbst sehr schlechtes HTML und CSS und Photoshop beigebracht und habe dann richtig schlechte tabellenlastige Webseiten gebaut und dann hat halt eins zum anderen geführt, ne? Dann fragst du dich halt irgendwann, wo kommen die Leute eigentlich her, die auf meine Website kommen? Und dann habe ich so dieses Konzept von einer Suchmaschine oder von Google entdeckt, was zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr jung war. Und dann mein Einstieg in die Karriere war eigentlich, als ich in Hamburg übrigens bei einer Unternehmensberatung angefangen hatte namens TRG. Die gibt's heute nicht mehr in dem Format, den Namen gibt's aber noch. Und da habe ich dann alles von Grund auf gelernt.
Ja, rund um Thomas Promny damals, oder?
Ganz genau, ja.
Okay, cool. Ja. Viele Grüße, falls er das hören sollte. Und ich meine, du hast ja den großen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Menschen, die gerne mal in die USA möchten, dass du ja sozusagen Deutscher und Amerikaner bist. Dein Vater ist, glaube ich, Amerikaner, ne?
Ganz genau.
Also wann kam dann so der Wunsch zu sagen, ich will mal unbedingt im Silicon Valley leben? War das schon immer so auch in der Schulzeit für dich ein Thema, dass du gesagt hast, ich will auf jeden Fall mal in die USA? Oder kam das dann eher so durch Zufall?
Genau, also ich bin damit aufgewachsen so ein bisschen. Also ich habe auch Familie in Los Angeles, Tante, Onkel, Cousinen, Cousins. Und bin schon seitdem ich ein kleines Baby eigentlich war, regelmäßig in die USA geflogen. Und gerade wenn du ein Kind bist, dann ist Kalifornien natürlich unheimlich beeindruckend. Ne? Du hast immer gutes Wetter, du hast Strand, aber du hast auch so Sachen wie Disneyland und Universal Studios und überall ist halt Zucker drin. So ist halt nochmal eine andere Welt. Ne? Und
ja. Das vor allen Dingen damals. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, das nähert sich immer so ein bisschen weiter an, aber wenn man so irgendwie Ende der 90er Jahre in den USA war, da waren die Autos komplett anders und so. Das war wahrscheinlich nochmal so wirklich wie, als ob man auf einem anderen Planeten fliegt damals.
Ohne Scherz. Also das ist auch, keine Ahnung, sowas wie Spielhallen, die in Deutschland erst so 18 waren. Und da, also als Kind damals war das halt echt ein Paradies. Und das hat so ein bisschen den Eindruck hinterlassen und sich dann über die Jahre hinweg zu so einem Wunsch halt auch entwickelt, irgendwann in den USA zu leben. Meine Voraussetzung war aber immer, dass ich mit einem Job in die USA gehen möchte und nicht einfach rübergehen und dann mal gucken, was so passiert. Und die Chance hatte sich mir dann damals geboten mit Searchmetrics.
Okay. Und Searchmetrics ist ja immer noch ein riesen Player eigentlich in dem Markt. Erzähl mal die Geschichte, weil du meintest, das war ziemlich hart, da reinzukommen.
Genau, also in der SEO-Szene kennt sich ja jeder eigentlich. Es ist ja doch ein relativ enger Kreis, zumindest ab einem bestimmten Level. Und ich hatte halt damals den Markus Tober, den Gründer und CEO von Searchmetrics, auf der SEO-Campix in Berlin kennengelernt. Und wusste dann auch, oder habe durch Zufall diese Stellenausschreibung gesehen im Silicon Valley. Und ich hatte ihn halt darauf direkt angesprochen und er meinte aber, ja, möchte eigentlich keinen aus Deutschland rüberschicken, weil es mit dem Visum und dem Papierkram halt so ein Hassel ist. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich habe so ein Stück Papier, das sagt, dass ich ohne Probleme drüber arbeiten kann. Er meinte, oh, okay, alles klar, lass uns mal sprechen. Mhm. Und hatte mich dann die Woche drauf zum Interview eingeladen nach Berlin. Ich hatte zu der Zeit, wie gesagt, in Hamburg gewohnt. Bin dann morgens mit dem Auto nach Berlin gefahren und habe mich dann in ein 6 Stunden Interview-Kreuzfeuer begeben zwischen Markus Tober und Holger Etzel und mit allen möglichen Assessments und Aufgaben und Whiteboarding und dies und das und bin dann halt aus diesem Interview raus wie ein Zombie, also war nur noch eine Hülle von einem Menschen und ich weiß noch genau, wie ich nach Hamburg zurückgefahren bin und dann plötzlich in Hamburg war und gar nicht wahrgenommen hatte, wie ich überhaupt gefahren war. So leer war der Kopf dann. Und dachte halt, dass ich es komplett versaut hatte, ne? Weil das sind schon echte Pros und die waren damals schon echte Pros, ne? Und ich war halt noch nicht so ganz auf dem Level. Und am nächsten Morgen hat der Markus mich angerufen und gesagt, dass es in die USA geht. Und ich habe dann innerhalb kürzester Zeit meine Möbel ins Lager bringen lassen und all meine Sachen aufgeräumt, Wohnung gekündigt. Bin dann nach Berlin für ein paar Monate zum Onboarding und dann rüber ins Silicon Valley.
Okay, ja, super. Und sag mal, du hast gerade was angesprochen, dass die SEO-Szene ja so ziemlich klein ist, ne? Ich bin da jetzt aber nicht Teil davon, aber man hat immer so das Gefühl, wirklich, wie du schon sagst, dass jeder jeden kennt und dann gibt's dieses SEO-Oktoberfest, dann, wo dann irgendwie die Leute irgendwelche Badges sammeln und man hat so das Gefühl, wenn man so ein paar Leute davon kennt, dass das wirklich so ein eingeschworener Kreis irgendwie ist. Ist das auch heute noch so der Fall oder löst sich das so langsam auf, weil die Leute dann doch irgendwie, sag mal, vielleicht eher so, keine Ahnung, die wechseln vielleicht auf Produktseite oder sind also halt für Growth irgendwie verantwortlich. Also ist die SEO-Branche immer noch so eng, wie da, sag mal, vor 10 Jahren mal war?
Ja, das ist eigentlich sehr interessant. Also ich würde sagen, ja, die SEO-Branche ist immer noch relativ eng. Also auch das SEO-Oktoberfest gibt es ja noch. Das heißt mittlerweile G50 und ist halt ein Invite-Only-Event mit den 50 besten SEOs der Welt. Und da kommst du halt nur auf Einladung rein. Oder wenn du eine Präsentation machst und wieder reingewählt wirst. Aber du kannst auch rausgewählt werden. Ne? Also es ist schon, du musst schon eine gewisse Art von Leistung halt erbringen. Aber ja, diese Beziehung unter SEOs ist halt auch unfassbar wichtig. weil SEO ja auch sehr viel mit Unsicherheit zu tun hat, ne? Also SEO wird ja auch immer komplexer und da ist es halt sehr wichtig, dass du dich regelmäßig mit Kollegen austauschst, dass du ein gutes Netzwerk pflegst und das gibt es immer noch, aber es ist auch gleichzeitig wahr, dass sehr viele SEOs sich in Richtung Growth bewegen oder auf die Produktseite wechseln und das ist auch sehr, sehr sinnvoll, ne? Also heutzutage ist es ohne starken Einfluss auf die Produktseite oftmals sehr, sehr schwer, noch große Ziele zu erreichen.
Ja, das glaube ich. Ich finde das schon interessant, ne, weil das war irgendwie so ein Gefühl, waren das so die Hacker-Leute, die irgendwie das so zusammengeschustert haben und dann hat man sich selber wahrscheinlich auch so ein bisschen professionalisiert. Also du sagtest ja schon, da wird das Netzwerk stark gepflegt. Da gab es eben auf dem Oktoberfest eine Gruppe von 50, aber wo tauscht ihr euch dann aus? Also habt ihr irgendwelche Slack-Gruppen oder gibt es irgendwelche Meetups sonst, wo die Leute sich treffen? Also das ist ja schon, wie du sagst, halt so ein sehr geschlossener Kreis, wo man nicht so einfach reinkommt.
Ja, ganz genau. Also es gibt einige Slack-Gruppen, Facebook-Gruppen, die halt auch gated sind oder wo du halt nur auf Einladung reinkommst, ein paar E-Mail-Verteiler und so. Also das ist schon ein Netzwerk, was sich so digital abzeichnet. Und es ist lustig, dass du das ansprichst mit den Hackern. Das war halt damals auch so ein bisschen der Appeal für mich. Also ich weiß noch, wie ich in der Uni war und hatte einen E-Commerce-Professor, was damals absolut unfassbar war, ne? Also sehr, sehr neu, sehr am Zahn der Zeit. Und der hatte mir von dem Mediadonis erzählt und hat halt erzählt, ne, dass es so der beste Affiliate der Welt ist, der irgendwie zum Rentierrennen von Vodafone in die Arktis eingeladen wird und so weiter. Ne? Und ich habe dann halt gesessen in der Reihe und dachte, wow, krass. Und bin dann zum Professor gegangen und hatte gemeint, hey, wie komme ich mit dem in Kontakt? Und dann meinte er halt, ja, musst du selbst rausfinden. Und klar, ein bisschen googeln, ne, kriegst
super
du.
Super Advice.
Ja, genau. Es war so ein Attest halt so. Wenn du wirklich mit dem Kontakt willst, in Kontakt treten willst, dann musst du ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber es hat nicht mehr gebraucht als ein paar Google-Anfragen, um halt die E-Mail-Adresse zu finden. Und ich hatte mich dann bei ihm gemeldet und habe halt gemeint, hey, gibt es irgendwie eine Möglichkeit von dir zu lernen, Apprenticeship oder sowas? Und dann meinte er halt, ja, kein Problem. Aber du musst vorher C lernen und C++ und die Computersprache und jenen und so weiter und so fort. Und damals in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich halt gemeint, ja, kein Problem, gib mir ein paar Monate, dann melde ich mich wieder bei dir. Und daraus ist natürlich nie wieder was geworden. Ne? Und das Lustige ist, das ist der Markus Tandler, der jetzt 6,5 Millionen Dollar geraced hat für Riot. Dollar
habe ich, Euro, hab ich gestern, genau. Ne? Ja, habe ich auch gelesen in
Series M. Neu. Und das ist auch der Organisator vom Oktoberfest. Also für mich hat er sich halt dann dazu eingeladen zu werden, auch so einen Kreis geschlossen. Und das war halt auch eine große Ehre. Und jetzt werden der Markus und ich zusammen auf der SMX im März auch einen Vortrag halten. Also es ist lustig, wie sich wie sich der Kreis dann wieder schließt.
Ja, an ihn habe ich echt viele gute Erinnerungen. Also vor allen Dingen sein Präsentationsteil ist ziemlich geil. Da gibt es auch so relativ alte Präsentationen noch, wo der irgendwie ein Slide pro Sekunde oder so durchhaut. Also wer ihn nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal auf die Liste der Sachen schreiben, die man mal googelt und sich so ein paar Content-Pieces da reinziehen. Ich glaube, vieles der Sachen, die auch vielleicht schon 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind, sind immer noch höchst relevant von ihm. Also echt total cooler Typ.
Ja, der smarter Kerl.
Aber lass uns mal über das Valley sprechen. Also du bist ja dann hierher gezogen und wenn man deinen Lebenslauf so ein bisschen anguckt, dann hat man so das Gefühl, du hast so richtig dieses, ich nenne das Leverage-Game im Valley gespielt. Ich habe das schon mal in vorigen Episoden erklärt, aber es ist halt so dieses Ding, dass man im Valley ja häufig ja viele Menschen im Valley halt häufig den Job wechseln und dann vielleicht auch so ein bisschen so die Companies so einteilen und sich überlegen, wo ich halt als nächstes hin, das so ein bisschen strategisch machen, um seine Karriere halt so richtig voranzupushen. Und du hast da echt so ein paar coole Stationen gemacht. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie die Station so zustande kam.
Ja klar, also da hast du absolut recht. Im Valley ist der durchschnittliche Zeitdauer, die du bei einer Firma verbringst, viel, viel kürzer als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Wenn du jetzt in Deutschland sagen würdest, 4 bis 5 Jahre ist Standard, dann sind es im Valley halt eher 2 bis 3. Für mich war halt auch damals das Silicon Valley so ein bisschen der Ersatz für den MBA. Also ich habe einen Bachelor gemacht, aber halt auch nicht mehr und habe dann aber sozusagen mein Valley Master gemacht und bin halt durch Switchmetrics, wie gesagt, rübergekommen. Hatte aber leider ein relativ deutsches Gehalt und dann hat es auch, also war auch damals ein Fauxpas von mir. Ich war da halt auch, glaube ich, ein bisschen naiv und dann hat es aber auch nicht lange gedauert, bis dann eine andere Firma um die Ecke kam und mir das Doppelte geboten hatte. Ne?
So die typische Story, ne?
Ja, genau, typische Story. Dann, wie kannst du dazu Nein sagen? Ne? Und das war dann Dailymotion und das war auch echt eine Hammer-Firma. Die hat auch ein krasses Office. Also es wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben, aber die hatten ein komplettes Flugzeug im Office hängen. Also Wahnsinn, ich habe auch noch Bilder. Das gibt es leider nicht mehr, denn der Dailymotion wurde von Vivendi gekauft. Vivendi ist auch ein riesiges Konglomerat aus verschiedenen Firmen, unter anderem Universal Music. Und die wollten das Office in Palo Alto schließen. Ne? Also Dailymotion ist ein französisches Startup und die wollten dann die Leute zurückbringen nach Paris und dann ein paar auch nach New York. Für mich war das aber außer Frage, dass ich da zurückgehe. Und deshalb war ich sehr beschäftigt damit, die Firma in Vivendi zu integrieren und das Produkt so ein bisschen zu relaunchen. Also das hatte sich dann auch damals verändert. Es war zuerst ein Wettbewerber zu YouTube und dann haben wir das Businessmodell ein bisschen geändert. Das heißt, ich hatte dann irgendwann die Nachricht bekommen, dass sie das Office schließen werden. Und dann hatte ich angefangen, so ein bisschen zu freelancen auf der Seite und hatte dann ehemalige Kollegin, mit der ich schon, also ich hatte, die war eine Kundin bei Searchmetrics und die ist dann zu Atlassian gegangen und die hatte mich dann als Freelancer zu Atlassian geholt und dann, als klar war, dass ich nicht länger bei Dailymotion bleiben werde, hat Atlassian mir halt auch wieder ein sehr gutes Angebot gemacht. Also es war nicht ganz das Doppelte, aber es war auch wieder so eins dieser Dinge, wo du nicht Nein sagen kannst. Ja. Und da hatte ich dann halt als Head of SEO angefangen, beziehungsweise zuerst Head of Technical SEO und dann wurde es Head of SEO. Und dann habe ich zum Schluss die meisten Inbound-Kanäle bei Atlassian geleitet.
Ah, interessant. Ich hatte mich überlegt, wofür braucht Atlassian großes SEO? Also für die das nicht kennen, das ist halt das Ticketsystem of Choice für die meisten Tech-Firmen hier wahrscheinlich, ne? Also Wiki und Jira und so, also Confluence, Jira. Und da habe ich mir halt überlegt, okay, das ist sowieso so ein internes System, wo brauche ich da SEO? Das war wirklich einfach, um neue Kunden zu generieren. Und die haben ja, glaube ich, gar kein Sales-Team, ne? Ich meine, da gibt es so eine Story, dass es niemanden im Vertrieb gibt eigentlich.
Ja, ist total spannend. Und das ist auch immer noch der Fall. Also Atlassian ist eines der wenigen Beispiel auf der Welt von B2B-Firmen, die eigentlich wirklich kein Outbound-Sales-Team haben. Also die haben Account-Manager, also Leute, die jetzt so Kunden wie die NASA oder das Weiße Haus betreuen, die füllen natürlich kein Online-Formular aus, ja. Die wollen Ansprechpartner haben, aber die haben wirklich kein Outbound-Sales-Team und die generieren all ihre Neukunden über Word of Mouth, SEO, bezahlte Anzeigen und dann ein paar andere Inbound-Kanäle. Und natürlich das Produkt selbst darf man nicht vergessen, das ist auch ein riesiger Vorteil. Und so hat SEO halt auch einen sehr großen Einfluss dann gehabt auf die Bottomline, also auf den Umsatz. Also ich glaube, wir haben zum Schluss fast 60% des Gesamtumsatzes ausgemacht, ne? Und da gibt es halt verschiedene Strategien und Taktiken, aber im Prinzip, erstens hast du ein riesiges Produktportfolio, also du hast schon die größten genannt mit Jira und Confluence, aber gab es auch noch Bitbucket und ein paar andere. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch den ganzen Marktplatz drumherum. Also wirklich ein komplettes Ökosystem und da hast du schon einiges an Feuerpower in Sachen SEO.
Ja, ich finde das eine total spannende Firma, weil es halt auch jetzt nicht so San Francisco founded, ne? Die kommen ja aus Australien und die Gründer leben auch, glaube ich, weiter in Australien, wenn ich mich nicht irre. Also ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber das ist so eine Firma, die so ein bisschen antitypisch zum Rest des Valley funktioniert und funktioniert aber sehr, sehr gut, ne? Also das ist schon echt ein Wahnsinnsladen.
Ja, ohne Frage. Also Kenneth Brooks und Scott Farquhar, das sind die zwei Gründer, die haben halt wirklich auf der Uni in den Dorms mit ein paar Kreditkarten dieses Startup angefangen und sind jetzt zwei der reichsten Menschen in Australien und ich glaube, einer von denen hat sich auch eine 40 Millionen Villa mitten in Sydney gekauft. Also die sind aber auch wirklich extrem bodenständig. Beide sind auch extrem aktiv. Also es gibt einen Präsidenten bei Atlassian, aber die zwei leiten sozusagen die ganze Produktentwicklung und die sind auch sehr nahbar. Sie laufen auch überall in den Büros rum und auch jetzt nicht irgendwie in den letzten Gucci-Klamotten, sondern eher so mit Baseballkappe und langen Haaren. Also die sind da echt super entspannt, aber noch sehr, sehr involviert in der Firma. Und wie du schon sagst, die haben halt echt so ein sehr krasses, aber sehr erfolgreiches Gegenmodell.
Ja, und dann kam G2 um die Ecke. Zu G2 haben wir halt von OMR so eine, sag mal, also wir haben keine Beziehung, glaube ich, sondern das ist halt so ein Vorbild für uns, ne? Weil wir haben ja OMR Reviews, also eine Plattform, wo auch Software reviewed wird für den deutschen Markt und G2 macht das ja in Englisch global und ist ja ein Monster-Player. Ich glaube, die haben irgendwie, was haben die, 100 Millionen Dollar Venture-Funding und so da drin. Ja. Erzähl mal, wie dann der Switch kam.
Genau, also 100 Millionen Venture Funding. Der Switch kam eigentlich dadurch, dass ich dann irgendwann bei Atlassian so ein Career Ceiling erreicht hatte. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, für mich geht's hier nicht weiter. Die hatten auch ein komplettes Team von eBay rübergebracht, was dann sozusagen in der Firmenhierarchie über mir saß und dann war halt relativ schnell klar, dass es für mich keine großen Möglichkeiten mehr gibt. Es war dann auch in Ordnung, weißt du, ich hatte da einige Jahre verbracht und das war auch alles sauber und cool so. Und ich hatte mich dann halt zum ersten Mal in meiner Karriere dazu entschieden, mich nicht zu bewerben, während ich im Job bin, sondern den Job sozusagen clean slate zu beenden und mich dann so als Free Agent auf den Markt zu begeben. Und das war auch eine fantastische Entscheidung. Also ich hatte dann gesagt, hey, das war im Dezember 2018 war dann mein letzter Monat und dann 1. Januar 2019 war ich dann sozusagen Free Agent und habe dann halt einfach umgepostet und geschrieben, hey, ich bin verfügbar, wer hat Bock? Und das war auch eine Hammerentscheidung. Also ich habe dann auch echt super viele Kontaktanfragen bekommen, auch von sehr vielen großen, renommierten Firmen, die auch oftmals Stellen hatten, die noch gar nicht ausgeschrieben waren. Und habe mich dann halt mit 10 von denen unterhalten und am Ende wurde es halt G2. Und G2 war interessant, weil die A, den meisten Umsatz auch aus SEO generieren und B, deshalb eine Vice-President-Stelle ausgeschrieben hatten. Außerdem habe ich, also es ist auch ein fantastisches Produkt, fantastische Firma, tolles Team, so, es hatte alles gestimmt. Dann auch da wieder ein sehr gutes Angebot bekommen und habe dann halt da angefangen. Und das war und ist, glaube ich, eine der wenigen Vice-President-Stellen, die ein SEO so überhaupt auf dem Markt hat. Und ja, das war auch ist auch eine Hammer-Experience. Also der Gründer, Godard Abel, wie gesagt, auch ein Deutscher, der schon seit vielen Jahren in den USA lebt, der hatte vorher auch schon 2 Startups an Salesforce und Oracle verkauft. Also auch ein Serial Entrepreneur. Und die haben auch echt eine fantastische Kultur, die da auch wirklich einen Eindruck auf mich hinterlassen hatte.
Gibt's da oder gab's da für dich in den Jobs-Changes auch so Checklisten? Also es gibt ja viele Leute, die das dann so richtig analytisch auch angehen und sagen halt, okay, es braucht mindestens Series XY oder der Gründer muss mindestens ein Serial Entrepreneur sein, damit man halt das Gefühl hat, okay, der hat es schon mal geschafft, deswegen geht's weiter. Und natürlich sind Titel und Compensation auch immer eine Frage. Aber was waren für dich da so die wichtigsten Faktoren?
Ja, also ich bin auch echt so ein Spreadsheet-Mensch. Ich habe mir dann auch wirklich so eine Liste angelegt. Und die Größe der Firma war wichtig. Also ich wollte in ein Startup, aber nicht in ein komplett junges, aber auch nicht ein komplett ausgewachsenes Startup. Das sollte was in der Mitte sein. Gleichzeitig war das Businessmodell wichtig. Also ich wollte, dass SEO eine große Rolle spielt, weil du halt sonst einfach extreme Probleme hast, Ressourcen zu bekommen, eine Stimme zu bekommen und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch die Learning Opportunity, ne? Also wie viel kann ich mich in der Position noch weiterentwickeln? Das war halt dann auch echt ein Schritt von einem Team von 8 Leuten zu fast 35 Leuten, die ich dann gemanagt habe bei G2. Und das war natürlich auch eine extreme Lernkurve. Also das waren so ein bisschen die wichtigsten Faktoren. Klar, Gehalt, sehr wichtig, Titel und so weiter, aber das hatten wir schon besprochen. Und dann muss ich auch echt sagen, dass ich das alles bei G2 sehr gut erfüllt hatte. Also ich habe dann zum Beispiel auch dieses Konzept von Conscious Leadership gelernt, was, glaube ich, in Deutschland noch nicht ganz so weit verbreitet ist, aber sich in den USA so langsam durch die Management rein schlängelt. Und das ist auch, also das hat auch echt, will schon sagen, mein Leben verändert, zumindest mein Arbeitsleben.
Kannst du das kurz mal erklären, was das bedeutet in ein paar Sätzen?
Genau, also die Idee von Conscious Leadership basiert auf einem Buch, das heißt The 15 Commitments of Conscious Leadership von Jim Detmer. Und das ist eine, das Konzept ist, dass du halt diese 15 Commitments hast, also die 15, wie sagt man auf Deutsch?
Regeln?
Ja, Regeln. Sagen wir einfach Regeln. Der Verfall fängt schon an. Diese 15 Regeln hast, ne? Und das sind halt, also es geht schon um Management, aber es geht nicht um die Hardcore-Disziplin, sowas wie zum Beispiel, wie leite ich ein One-on-One oder wie baue ich eine Strategie, sondern es geht mehr um die Verbindung, die du halt zu den Leuten hast, die du managst und wie du es halt mit dir selbst reinmachst, ne? Also Management kann halt auch sehr, sehr kann auch sehr, sehr hart sein, ne? Weil du musst teilweise harte Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Und diese 15 Regeln sind sowas wie, dass du halt eine extreme Verantwortung übernimmst, aber halt auch nicht mehr, ne? So, dass du nicht die komplette Verantwortung trägst, sondern 100%. Eine weitere Regel ist, dass du saubere Vereinbarungen triffst, ne? Also, dass du halt bei jeder Vereinbarung, die du triffst, sagst, wer macht was wann und so weiter und so fort. Also, es hilft dir extrem im Management, es hilft dir in der Kommunikation, aber es hilft auch, die Leute sozusagen emotional zu leiten. Und das ist halt heutzutage auch sehr, sehr wichtig, ne? Also, es geht nicht um die Craft selbst und das Handwerk, sondern um all das außenrum.
Ja, wir können ja das Buch mal verlinken in den Shownotes. Ich glaube, das ist für viele super spannend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Du machst ja neben deinen angestellten Jobs sozusagen, wie wahrscheinlich so jeder SEO, auch irgendwie so lauter verschiedene Projekte, ne? Du hast ja auch einen eigenen Podcast und hast so ein Growth Newsletter und bist Mentor im German Accelerator und hast halt super viele solcher Projekte. Was ist da so deine größte Leidenschaft? Hast du, also macht dir irgendwas besonders viel Bock oder also wo lässt du da deinen Fokus?
Ich glaube, das Schreiben ist schon der größte Fokus. Also das ist echt auch so eine dieser Lebenslektionen, die mich unglaublich nach vorne gebracht haben. Für mich ist Schreiben eigentlich dasselbe wie Denken. Beziehungsweise durch das Schreiben verbesserst du deine Denkweise. Und ich hatte halt vor einigen Jahren schon bei Atlassian angefangen, halt einfach viele Dinge niederzuschreiben, auch Dinge, die ich keinem anderen gezeigt habe. Jetzt nicht nur in Tagebuchsform, sondern auch einfach, um Dinge für mich klar zu machen und sozusagen wie eine Unterhaltung mit mir selbst zu führen und um halt auch meine Denkweise besser zu machen in Sachen Strategie, in Sachen Führung und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, hey, du schreibst all diese Dinge nieder, du kannst du eigentlich auch in einem Newsletter sozusagen veröffentlichen oder in Blogartikeln. Und das ist tatsächlich unheimlich erfolgreich geworden, weil es auch mir extrem beim Brandbuilding geholfen hat, für meine eigene Brand. Ja. Und das hat mir sicherlich auch bei der Karriere geholfen. Ne? Das ist halt auch, also klar, SEO ist eine Disziplin, die davon lebt, dass die Leute ihre Erfahrungen teilen, weil halt so viel Unsicherheit besteht und so viele Dinge unklar sind. Aber wenn du dich so ein bisschen als Thought Leader etablieren kannst, dann hat das schon extrem weitreichende positive Konsequenzen. Wie zum Beispiel, dass du dir ein besseres Netzwerk aufbauen kannst, was du dann intern und extern leveragen kannst. Ne? Oder dass wenn du halt in so einem Bewerbungsprozess drin bist, dass die Leute schon eine Ahnung von dir haben und ein Gefühl von dir haben. Oder dass du überhaupt nicht dich erst bewerben musst. Also meine letzten zwei Jobs, auf die habe ich mich nicht aktiv beworben, sondern die Leute kamen sozusagen zu mir und das war einer der Hauptgründe.
Wenn du sagst, extrem erfolgreich, also wie misst du das? Wie viele Leute den Newsletter abonnieren oder welchen Sphären bewegst du dich da?
Das ist eine sehr coole Frage. Weißt du, das Hauptziel meines Newsletters ist nicht, Geld zu machen. Ich habe zwar hier und da meine Sponsorship und ich hatte auch eine Zeit lang einen bezahlten Newsletter. Den musste ich aber einstellen, als ich bei Shopify angefangen hatte. Aber der Maßstab ist halt wirklich mehr, wie viel ich sozusagen daraus lerne. Also ich habe auch wirklich bei jedem Newsletter, den ich rausschicke, habe ich so 4 bis 5 E-Mails von Leuten, die entweder eine andere Meinung haben oder noch eine eigene Erfahrung, die das unterstützt oder noch irgendwelche Datensätze. Also du kriegst halt immer auch mehr zurück. Ja. Und natürlich das Netzwerk, das sich da aufbaut. Also das war ein extremer Gamechanger. Und das sind so eine der wenigen Dinge, wo ich sage, ich wünschte, das hätte ich schon viele Jahre früher angefangen.
Ja, ich sehe das so ähnlich wie mit meinem Podcast hier, ne? Das sind jetzt auch ein paar tausend Leute hören den, aber das ist auch nicht massiv groß, aber das trotzdem eben dieser Austausch, ne, mit Menschen, mit denen man normalerweise sonst nicht sprechen würde. Man bekommt dann irgendwie Feedback, Rückfragen und so. Das macht echt total Bock einfach. Und man lernt einfach selber am meisten daran, ne? Das ist eigentlich die beste Währung, dass man sich dadurch weiterentwickelt. Du hast gerade schon angesprochen, dass du dann zu Shopify gegangen bist. Der Gründer, Tobias, ist ja auch ein Deutscher. War das so die Connection auch oder wie kam das zustande?
Genau, also ich arbeite jetzt nur für Deutsche. Ja, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Plan eigentlich war, bei G2 länger zu bleiben und auch mit denen an die Börse zu gehen. Und Shopify hat mich ehrlich gesagt abgeworben. Also durch mein Netzwerk, was ich dann gebaut hatte, hat sich dann auch einer meiner Mentoren und engen Vertrauten hat mich dann mit Luc Leweck verknüpft, der auch schon bei TripAdvisor das SEO-Team aufgebaut hatte, da Growth geleitet hatte, dann zu Google gegangen ist, dann von Mark Zuckerberg zu Facebook geholt wurde und dann halt von Tobi zu Shopify. Also das ist auch echt eine Kanone und der hatte sich dann halt bei mir gemeldet. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch überhaupt gar nicht offen, überhaupt eine andere Stelle in Betracht zu ziehen. Aber wenn halt so jemand bei dir an der Tür klopft, dann musst du, da kannst du nicht, musst du antworten. Ne? Und der hatte mich dann relativ schnell dazu überzeugt, dass Shopify vielleicht doch die bessere Wahl wäre und auch eine wichtige Mission. Und dann hatte sich das halt auch relativ schnell ergeben. Also ich wurde dann tatsächlich abgeworben, muss aber auch sagen, dass Shopify eine der wenigen Firmen war oder ist, die mich überhaupt hätten abwerben können.
Ja, und was genau machst du da jetzt? Also du bist da SEO-Chef, kann man das so sagen? Oder wie ist das, wie würdest du dich betiteln?
Ja, genau, der Titel ist tatsächlich Director of SEO, aber also SEO-Chef und ich reporte auch direkt zu Luc. Also ich bin im Growth-Team und sorge halt dafür, dass wir mehr Merchants an Bord kriegen.
Ja, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, ne? Shopify ist im Prinzip der Player, wenn ich nicht auf Amazon bin, dann oder vielleicht bin ich auch auf Amazon, aber das ist so die größte Firma der Welt, wenn es halt um E-Commerce geht, eigentlich neben Amazon. Also ich sehe das immer eigentlich fast auf einem Level, weil es ist halt so, man ist entweder auf Spotify oder man kauft bei Amazon. Und viele Leute wissen ja auch gar nicht, dass sie bei Shopify halt sind. Das ist, finde ich, schon sehr beeindruckend einfach als Company. Und deswegen verstehe ich total gut, dass du dann sagst, okay, das ist eine Firma, da muss man auf jeden Fall dann arbeiten, gerade in deinem Bereich, dann, weil es ja auch so vielfältig ist. Unwahrscheinlich ja auch, weil SEO gerade so eine Riesenrolle auch spielt, ne, für die ganzen Shopbetreiber und die ganzen Merchants.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich zweigeteilt. Das heißt, es gibt immer das Merchant SEO, was auch unter meine Regel fällt, und das SEO für die eigentlichen Shopify-Seiten. Und das Interessante ist, dass Shopify viel mehr Seiten hat, als die meisten vielleicht wissen. Also wir haben nicht nur Shopify.com, wir haben auch viel mehr Seiten und bauen auch noch viel mehr Seiten. Da hast du recht, es ist eine wichtige Mission auf der einen Seite. Also zum Beispiel meine Freundin, die ist Startup-Gründerin und die benutzt auch Shopify. Meine ganze Familie besteht eigentlich sozusagen aus Gründern. Die sind zwar alle im medizinischen Bereich, aber haben trotzdem eigene Businesses. Also ich bin da schon sehr eng auch mit der Mission oder sehr eng an die Mission gebunden. Aber da ist trotzdem noch sehr, sehr viel zu holen bei Shopify. Wir haben tatsächlich jetzt über den Black Friday Cyber Monday, also Ende November, haben wir tatsächlich mehr Umsatz für unabhängige Händler gemacht als Amazon schon, ne? Also klar, Amazon Gesamtumsatz war höher, aber wir haben mehr für die unabhängigen Drittanbieter gemacht. Also da zeichnet sich auch ein extremer Trend ab.
Ja, mega. Also ich finde das total cool. Vor allen Dingen, was so geil ist, dass viele Leute das ja gar nicht, also auf der Consumer-Seite, die merken ja gar nicht, dass es Shopify ist, ne? Weil du kommst auf eine Internetseite und dann ist schon sind deine Zahlungsseiten dahinterlegt und diese ganzen Instagram-Shops und so, wie häufig finde ich mich da halt wieder, dass ich in Instagram irgendwas sehe, draufklicke, dann will ich das bezahlen und denkst so, ah gut, jetzt muss ich noch meine Kontaktdaten angeben und bumm, habe ich das Ding schon bestellt. Ne? Also wie viel geiler und tiefer das eigentlich integriert ist. Also das ist wirklich ein für mich total beeindruckendes Business, was wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren dann noch viel, viel mehr wachsen wird. Ne? Ich habe gehört, wenn man bei Shopify anfängt als Job, dann muss jeder auch selber erstmal einen Shop erstellen. Also da ist richtig so Dogfood angesagt für jeden Mitarbeiter.
Ja, absolut. Also kurz bevor ich bei Shopify angefangen hatte, musste dann auch jeder eine Woche Customer Service machen. Hätte ich ehrlich gesagt sehr, sehr gerne gemacht, aber dann im Nachhinein war die Zeit dann doch etwas knapp. Aber ja, jeder Shopify-Mitarbeiter muss als Teil des Onboardings einen eigenen Shop erstellen. Du musst den nicht live stellen, also nicht öffentlich verfügbar machen, aber du musst einen bauen. Und das ist extrem hilfreich, um das Produkt besser zu verstehen. Aber Shopify lebt halt auch diese Dogfooding Kultur. Das heißt, du kriegst auch einen extremen Rabatt, wenn du deinen Shop wirklich öffentlich machst als Mitarbeiter. Und es ist auch sehr, sehr gerne gesehen. Also auch diese Side-Hustles, die vielleicht bei anderen Firmen gar nicht gehen oder nicht gern gesehen werden, die sind halt sehr, sehr stark gewünscht bei Shopify.
Ja, cool. Lass uns noch mal ein bisschen über SEO sprechen und so über Google und so. Ich finde, das ist ja auch so ein Markt, wo sich irgendwie extrem viel tut, ne? Also früher war es ja so, da gab es oben drei Anzeigen bei Google und der Rest war SEO und man hat irgendwie versucht, da hinzukommen. Und ich meine, es gibt natürlich heute auch noch, ich mache zum Beispiel das SEO für das Business meiner Frau, die hat eine Studienberatung. Und wenn man jetzt Studienberatung Hamburg googelt, dann ist da halt ein Google Places-Eintrag, dann ist da eine Google-Anzeige und dann ist halt sie in den organischen Rankings auch noch da. Also sie ist irgendwie dreimal halt auf der Ergebnisseite zu sehen. Das ist natürlich ein sehr nischiges Thema. Aber wenn man jetzt Matratze eingibt oder irgendein anderes Produktwort, dann habe ich ja gar keinen SEO-Anteil mehr, weil Google das halt komplett monetarisiert, ne? Also rechts, oben, unten, Produktanzeige. Also im Prinzip hat ja SEO da total an Relevanz verloren, in gewisser Weise. Und da interessiert mich so ein bisschen deine Sicht auf das ganze Thema eigentlich.
Ja, es ist ja spannend, weißt du, ich habe mich auch seit einigen Jahren schon mit beschäftigt und hat auch viel Glück gehabt, dass ich sehr große Datensätze von ein paar SEO-Tool-Anbietern bekommen hatte, unter anderem SEMrush und RankRanger, die ich dann zusammensetzen konnte, um zu verstehen, wie sich das wirklich auswirkt. Und ja, du hast absolut recht, einer der Trends ist, dass die Suche sehr modular wird, ne? Das heißt, es bewegt sich eigentlich weg von diesem 10 Blue Links Konzept, ne, wo du wirklich 10 organische Suchergebnisse hast und oben und unten ein paar Anzeigen, hin zu einem modularen Konzept, wo Google einfach versucht, in vielen Fällen die Antwort selbst zu geben oder dich nochmal auf eine weitere Suchseite weiterzuleiten, wo dann noch mehr Anzeigen gezeigt werden können, wo aber die Ergebnisse nochmal auf eine gewisse Art und Weise gefiltert werden. Und all das geht eigentlich so ein bisschen zurück auf dieses Konzept des User Intents. Also was ist die eigentliche Absicht eines Users, wenn er eine bestimmte Suche performt auf Google? Und das ist oftmals nicht so ganz klar, ne? Also vor allem bei sehr kurzen Suchanfragen wie Sneakers oder Waschmaschine, da ist nicht klar, will der Nutzer jetzt die Waschmaschine kaufen oder eine Übersicht bekommen über verschiedene Waschmaschinen oder was ist eigentlich hier die Absicht? Und um das sozusagen alles abzudecken, hat Google die Suche sehr modular gestaltet und bietet halt verschiedene Module an, also zumindest eins je Absicht, ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Laden finden willst um die Ecke, der Waschmaschinen verkauft, dann kriegst du die Google Map angezeigt. Wenn du die Waschmaschine online bestellen willst, dann kriegst du ein paar Shops angezeigt. Wenn du die Bewertung lesen willst, kriegst du ein paar organische Ergebnisse. Also das ist halt so ein bisschen der Trend, in dem sich das alles bewegt. Und die Konsequenz ist halt, dass Webseiten unterm Schnitt schlechter abschneiden. Ne? Also für die Nutzer, und das ist auch oftmals das Argument, was Google benutzt, für die Nutzer ist es im Prinzip eine bessere Experience, aber für Webseiten ist es halt sehr schlecht, weil Google viel mehr dieser User Journey halt schon selbst beantwortet, um natürlich mehr Umsätze zu generieren. Und das hat natürlich einige oder viele verschiedene Gründe.
Aber ich finde das schon interessant, weil wenn man überlegt, Google verdient ja entweder auf Anzeigenklicks oder eben wenn die Leute auf irgendwelchen Drittwebsites sind und da auch irgendwie Anzeigen angezeigt werden, ich meine, die machen, glaube ich, immer noch 90% von ihrem Umsatz nur mit AdWords, ne? Ja. Wenn ich jetzt immer die Antwort schon gebe und die Leute gar nicht mehr weiterklicken, dann mache ich ja eigentlich weniger Umsatz als Google. Und die Website-Betreiber haben vielleicht auch gar nicht so Interesse, ihre Daten so frei zur Verfügung zu stellen, weil sie halt den Traffic dann nicht mehr bekommen. Und da gibt's halt irgendwie so eine, also da kann es eine Spirale in beide Richtungen geben. Auf der einen Seite sind die Nutzer vielleicht ganz glücklich, dass sie die Antwort immer direkt bekommen. Ne? Also gestern hatten wir da im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass wir den Gründer von You.com, habe ich nur gegoogelt, und das ist auch ein Deutscher. You.com ist auch so eine neue Suchmaschine am Markt. Und Google hat es mir direkt gesagt, ne? Ich meine, das ist ein sehr inhaltliches Thema, das ist wahrscheinlich vielleicht noch okay, aber eigentlich wäre es sehr cooler wahrscheinlich für den Publisher, der den Artikel über den Gründer geschrieben hat, dass man dann da auf den Publisher klickt, ne? Und vielleicht hat der Publisher irgendwann keinen Bock mehr, bei Google seinen Content zur Verfügung zu stellen. Und dann kommt Google halt in so eine Abwärtsspirale, dass sie gar nichts mehr finden. Und man sieht ja vielleicht auch so einen Trend, dass es immer mehr von diesen Walled Gardens gibt, ne? In Instagram, wo ja Google ja mehr oder weniger gar keinen Zugriff so richtig drauf hat und die Leute da auch gar nicht mehr rausgehen, sondern eigentlich alles innerhalb dieser Apps stattfindet.
Ja, total. Also da sprichst du einige wichtige Trends an. Einer von denen, dass, wie gesagt, Google viele Suchanfragen selbst beantwortet und sich aber auch gleichzeitig so ein bisschen selbst kannibalisiert. Das Interessante ist, dass es als Website extrem schwer ist, sich von dieser Droge zu lösen. Und ich hatte da auf meinem Blog auch schon ein bisschen drüber geschrieben. Und ich nenne es so, eigentlich so ein bisschen, also mein Begriff dafür war The Modern Tragedy of the Commons. Ne? Also es gibt ja auch diese, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber The Tragedy of the Commons, ein wirtschaftliches Konzept, was im Prinzip sagt, dass wenn bestimmte Märkte zu frei sind, dass sich dann jeder halt quer bedient und dann die Gewinner halt sozusagen alles wegnehmen. Und ähnlich ist es halt auch bei Google, ne? Also du hast halt auf der einen Seite, kriegst du immer weniger Traffic, aber auf der anderen Seite zu sagen, so, ich nehme jetzt meine Resultate oder mein Content runter von Google und verzichte auf den Traffic, hat halt nicht zur Folge, dass andere das auch machen, sondern dann füllt halt einfach jemand anderes die Lücke, ne? Und Das ist halt ein sehr, sehr schlaues System, was Google sich da zurechtgebaut hat, weil die Leute abhängig sind, auch wenn der Traffic oder der Umsatz aus SEO weiter nach unten geht. Aber gleichzeitig leidet natürlich ab einem gewissen Grad die User Experience schon darunter. Also es gibt schon eine sozusagen so eine Art kleinen Verfall der User Experience auf Google, wo auch dann die Seiten halt irgendwann sagen, so, jetzt reicht's. Ich glaube, eines der besten Beispiele sind die Publisher. Also da hat sich, es kommt ja auch fast jedes Jahr wieder diese Diskussion nach oben, ob die Publisher bezahlt werden sollen von Google, weil sie auf Google News halt den Content bereitstellen. Und das ist auch wahrscheinlich nochmal eine andere Diskussion. Aber das ist schon irgendwo so der Fall. Und ich glaube, also ich weiß, dass einer der vielen Gründe dafür, dass dieser Trend sich abzeichnet, ist halt, dass auch Google von dem Umsatz aus Anzeigen abhängig ist. Ne? Also auch die haben es nicht geschafft, ihre Umsatzströme zu diversifizieren. Denn jetzt kommt so langsam YouTube und hat einen immer größeren Anteil an dem Gesamtumsatz von Alphabet, wobei der Gesamtanteil von der Google-Suche stetig nach unten sinkt. Das ist, glaube ich, auch ein Fakt, den viele Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben. Und dann Google Cloud ist halt auch ein Business, was so langsam anfängt, obwohl sie auch da relativ abgeschlagen auf dem dritten Platz sitzen nach Amazon und Microsoft. Also wie gesagt, Google relativ wenig Umsatzdiversifizierung. Auf der anderen Seite sind die Wachstumsmärkte oder vor allem China halt extrem schwer anzugehen. Das hatten sie auch probiert und sind gescheitert, weil der Markt halt geschlossen ist und dann Baidu da sich extrem breit machen kann. Also ich glaube, Google ist gar nicht, also ich glaube, die waren halt sehr, sehr, hatten sehr viel Glück gehabt, als diese Smartphone-Welle nach oben kam, weil das ihnen sozusagen einen zweiten Marktplatz eröffnet hatte, wo sie Anzeigen verkaufen können. Aber jetzt so langsam haben sie, glaube ich, Probleme, diese abgefahrene Performance von 20% Quartalsumsatz weiter offen zu halten. Das ist auch einer der der größten Punkte über Google ist, dass sie halt schon seit sozusagen Anbeginn schon jedes Quartal 20% ihren Umsatz steigern konnten. Und da haben sie jetzt, glaube ich, da kommen jetzt langsam Probleme auf. So, deshalb werden sie auch immer aggressiver in der Suche und zeigen immer mehr Anzeigen. Und ich glaube, sie wissen auch nicht so ganz genau, was so der nächste große Wachstumstreiber sein könnte.
Die machen dann auch so krasse Sachen wie jetzt bei Google Maps, ne, dass man sein Business zertifizieren kann und dafür muss man dann $50 im Monat zahlen. Wenn man das halt mal hoch multipliziert, da kriege ich dann halt auch mal wieder ein Quartal gerettet so ungefähr. Ne? Aber es ist schon Wahnsinn, dass man da eigentlich wie so Schutzgeld bezahlen muss, regelrecht als Unternehmen oder Publisher.
Ja, das ist schon extrem. Sie versuchen auch, ja, Google Maps weiter zu monetarisieren. Da kannst du auch schon Anzeigen kaufen und so weiter und so fort. Es gibt so kleine Versuche. Jetzt haben sie vor kurzem angekündigt, dass Google Drive auch kostenpflichtig wird. Das war ja, du konntest ja sozusagen unbegrenzten oder fast unbegrenzten Speicher drauf haben. Aber jetzt bald wird das halt so langsam monetarisiert. Ich hatte das auch mal ausgerechnet. Ich glaube, mit den Gebühren, die sie da verlangen, ab 15 Gigabyte, kommen sie auch nochmal auf so 5 bis 10 Milliarden, also da haben sie auch nochmal eine Möglichkeit, das zu monetarisieren. Also Google ist auch so ein bisschen das Paradebeispiel von Freemium, ne? Die machen ja einfach, die bringen einfach super viele Produkte umsonst raus, weil sie die noch nicht monetarisieren müssen, aber irgendwann, klar, muss da auch nochmal ein bisschen Geld fließen und damit fangen sie jetzt so langsam an. Also ist jetzt nicht so, als würde Google nächstes Jahr plötzlich rote Zahlen schreiben. Aber ich glaube, so das nächste große Ding, das ist noch nicht für Google da. Und da hatten sie ja auch versucht, mit ihren Moonshots das sozusagen zu finden. Und das scheint jetzt auch so ein bisschen abgeblasen worden zu sein. Also ich glaube, da steht Google vor einer großen Herausforderung. Ne? Und das eröffnet natürlich ein Vakuum oder mehrere, in das dann auch neue Unternehmen schlüpfen können. Ne? Also ich glaube, sie hatten auch damals schon ein bisschen diese Social-Welle verpasst, wo dann Facebook reingetreten ist. Ja. Und jetzt ist TikTok so einer der großen neuen Player. Im E-Commerce bewegt sich unheimlich viel und ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ob Google dafür einen Plan hat. Also es bleibt sehr, sehr spannend über die nächsten 5 bis 6 Jahre.
Ja, und auch auf der Suche selber, ne? Also You.com habe ich ja gerade schon angesprochen, es gibt Ecosia oder DuckDuckGo, sind jetzt schon ein bisschen älter auch teilweise, aber das sind ja auch so Firmen, die schon stetig an Marktanteilen gewinnen, aber ich habe mir gestern nochmal angeguckt, wie die Marktanteile so in den verschiedenen Märkten sind, also Deutschland, Google-Land oder auch selbst USA, ne? Also sind ja immer noch über 90%, also es ist jetzt nicht so, dass man Angst haben muss um Google, also man muss jetzt nicht seine Aktien verkaufen vielleicht, aber vielleicht gibt es, wenn man jetzt in Aktien investieren will, vielleicht andere, wo man vielleicht eine höhere Performance über die nächsten Jahre halt erwarten könnte, ne?
Ja.
Lass uns noch mal ein bisschen übers Valley sprechen, weil du hast ja, oder wir haben am Anfang schon kurz gehört, dass du mittlerweile ja gar nicht mehr lebst, weil ich wollte genau deshalb trotzdem mit dir sprechen, weil du halt diese Valley-Story einmal so schön durchgelebt hast mit den ganzen verschiedenen Stationen und ich meine, du hattest mir auch mal gesagt, dass alle deine Freunde weggezogen sind, jetzt gerade auch durch Corona. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im LinkedIn Talent Insights Manager mal gucke, also so ein Tool, das haben wir bei LinkedIn, da kannst du halt gucken, wie so Ströme von Menschen halt sind, die auf LinkedIn sich halt anmelden oder beziehungsweise ihren Job ändern oder ihre Location ändern. Daran haben wir ja natürlich eine ganz gute Datenbasis. Dann sehe ich, dass es trotzdem 5000 mehr Software Engineers in der Bay Area gibt als vor 12 Monaten. Also klar, man liest das aus San Francisco sind, glaube ich, irgendwie 100.000 Leute weggezogen. Vielleicht haben sie auch ihr LinkedIn-Profil nicht geändert, weil sie immer noch hier arbeiten und woanders wohnen. Das weiß man auch nicht ganz genau. Aber erzähl trotzdem mal so ein bisschen deine Sicht da drauf, was hier gerade passiert, weil es ja schon eine sehr unique Situation ist, in der wir gerade sind.
Ja, du hast es schon angesprochen, das ist schon seit ich die Freunde kennengelernt hatte in der Bay Area, haben die schon immer gesagt, dass sie nicht für immer da bleiben werden. Ne? Und ich meine, die Lebenskosten in der Bay Area, zumindest vor der Pandemie, waren die höchsten in den ganzen USA, höher als in Manhattan sogar. Und das übt schon extrem hohen Druck aus. Nicht nur in Sachen Mieten, sondern auch, weißt du, wenn du Kinder zur Schule schicken möchtest und hier und da. Also es gibt schon eine hohe Schwelle. Wenn du jetzt natürlich in der Softwarebranche arbeitest oder bei irgendeinem Startup und du kriegst ein sehr gutes Gehalt, dann macht dir das nicht so viel aus. Aber das hat natürlich extreme Konsequenzen für jeden, der nicht in der Branche arbeitet. Und selbst wenn du in der Branche arbeitest, dann überlegst du dir irgendwann halt schon, weißt du, will ich jetzt so viel Geld zahlen für so einen schlechten Wert, für viel Verkehr, für viele Obdachlose. Also es kommt auch schon manchmal mit einem bitteren Beigeschmack im Valley. Jetzt habe ich mir die Zahlen mal so ein bisschen angeschaut und Die Mieten sind schon extrem gesunken in den letzten Monaten. Also ich glaube, im Juli waren es irgendwie -11% und dann, ich glaube, im Oktober oder November waren es dann schon -20% im Durchschnitt in San Francisco. Das ist schon, eine riesige Hausnummer.
One-Bedrooms sind bis zu 40% nach unten. Ne? Also da teilweise, ich meine, wer will jetzt auch irgendwie in Market Street Soma leben, also das ist so da, wo das Twitter-Gebäude ist. Ne? Ich war da jetzt witzigerweise am Freitag, bin ich da durchgefahren, weil ich zum Zahnarzt musste. Und da bist du wirklich im Zombieland, ne? Also es ist echt Wahnsinn, was für eine Population von Obdachlosen sich da mittlerweile tümmelt. Also man fühlt sich da richtig unsicher, alle ohne Maske unterwegs. Und da waren halt viele von diesen One-Bedrooms in High-Rises und so, weil die Tech-Worker halt dann direkt noch einmal die Straße laufen musste. Da glaube ich echt, dass das lange dauern wird, bis sich das wieder zurückentwickelt. Ne? Wenn sie es überhaupt mal zurückentwickelt, weil viele Leute oder Unternehmen sagen ja auch, ihr könnt jetzt für immer von zu Hause arbeiten. Ja. Glaubst du, dass das so sein wird, dass das hier fast so ein bisschen stirbt? Also nochmal einen weiteren kurzen Einsatz, bevor du antwortest. Aber ich hatte in der vorherigen oder vorletzten Folge einen Gast, Mario Herger, der meinte ja, heißt ja nur die alten Tech-Firmen, die sowieso untergehen oder die etwas älteren Altbacken-Firmen, die sind halt diejenigen, die wegziehen. Also zu dem Zeitpunkt war gerade Oracle, hatte gerade announced, dass sie wegziehen und da war dann auch Hewlett Packard. Und da gab es auch relativ viel Diskussion später noch, wo sich Leute von der Firma gemeldet haben bei mir und gesagt haben, nee, Moment mal, bei uns ist auch Innovation und so, da haben wir das so ein bisschen relaxed, das Ganze. Aber mich würde da so ein bisschen seine Sicht drauf interessieren, wie du glaubst, wie das da weitergeht hier, also gerade in der Bay Area.
Ja, also oftmals liegt die Wahrheit ja so ein bisschen in der Mitte. Ich glaube, dass es sich schon abspalten wird. Also ich bin ja auch Mentor beim German Accelerator und das ist ja sozusagen das offizielle Startup-Programm der deutschen Bundesregierung, was Startups hilft, in die USA zu expandieren. Und da ist das Silicon Valley natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und das Silicon Valley hat schon einige viele Vorteile. Ne? Du hast einerseits das Geld mit den ganzen Venture-Capital-Firmen. Also ich hatte auch damals sehr nah bei der Central Road gewohnt in Palo Alto und das so ein bisschen da auch mitbekommen. Dann hast du aber auch ein extrem gutes Netzwerk. Weißt du, da in der Bay Area ist jeder entweder arbeitet bei einem Startup oder Startup-Gründer, sagen wir 99% der Leute. Und dann hast du aber auch so einen gewissen Spirit und so einen Vibe, also es zieht dich auch so ein bisschen mit und so weiter und so fort und das sollte man schon nicht unterschätzen, aber ich glaube halt, dass viele dieser Trends, die wir jetzt sehen, schon länger in der Mache waren. Ne, also einerseits, du hast halt auch so Leute wie einen Peter Thiel, der schon vor der Pandemie aus dem Silicon Valley weggezogen ist, weil er gesagt hat, hey, das ist mir alles zu konform, hier gibt's nur extreme Hardcore-Libertarians so, oder es ist alles extrem politisch einseitig. Und das war einer, das kann ich auch schon verstehen irgendwo, es ist schon, auch wenn das so in meine Richtung fällt, das ist schon so ein bisschen der Fall. Aber ich glaube halt, dass viele jetzt ein bisschen die Chance nutzen. Ich glaube, dass einige noch Satelliten-Offices haben werden im Silicon Valley, einfach um weiter so ein bisschen den direkten Zugang zu haben. Aber du wirst viel mehr Firmen sehen, die außerhalb des Silicon Valleys wachsen. Und das ist auch ein Trend, der schon vor der Pandemie angefangen hatte. Mhm. Ich glaube, der wird jetzt einfach nur beschleunigt. Ne? Also der Tobi Lüttke sagt halt immer, dass manchmal gibt es Jahrzehnte, in denen nichts passiert und dann gibt es Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Und ich glaube, genau das siehst du halt jetzt im Silicon Valley, wo sich einige dieser Trends extrem beschleunigen und sich jeder Gründer halt fragt, muss ich wirklich noch ins Valley? Ja oder nein? Aber auch sich fragt, wo finde ich das Talent? Und ich glaube, viele Talente ziehen halt aus dem Silicon Valley weg, weil sie es leid sind und weil sie halt auch einfach woanders sehr angenehm leben können mit dem Gehalt. Ne? Also ich hatte auch das Glück, dass ich mein Gehalt bei G2 behalten konnte, als ich von dem Silicon Valley nach Chicago gezogen bin und das war natürlich extrem attraktiv für mich und ich glaube, selbst wenn das Gehalt ein bisschen angepasst wird, kannst du halt immer noch sehr gut woanders leben und dir halt dann direkt ein Haus kaufen, vielleicht auch ein sehr gutes, großes Haus, deine Kinder easier zur Schule schicken, noch ein schönes Auto dazu stellen und das sorgt halt für eine Verteilung des Talents und ich glaube auch, dass deshalb mehr Gründer ihre Firmen nicht mehr im Silicon Valley gründen müssen, aber vielleicht noch regelmäßig dahin fliegen. Ich glaube auch gleichzeitig, dass sich so eine Zweiteilung der Persönlichkeiten hier abzeichnet. Das heißt, introvertierte Leute wie ich vielleicht, die finden es im Homeoffice sehr, sehr angenehm und arbeiten sehr gerne von zu Hause. Aber es gibt auch genau das Gegenteil, wie meine Freundin zum Beispiel, die sehr extrovertiert ist und die braucht einfach sozialen Kontakt, sonst geht die ein. Und ich glaube, die Leute werden auch wieder zurückkommen ins Büro und wie das sich auswirkt, wird nochmal sehr, sehr spannend sein, ne? Weil du halt dann im Büro vielleicht mehr extrovertierte Leute findest, wenn es optional ist, ins Büro zu kommen. und dann halt die ganzen Introvertierten im Homeoffice hast. Jetzt sind die meisten Ingenieure sind aber nun mal eher introvertiert. Und ich weiß, ich generalisiere hier extrem, ne? Aber ich glaube, da ist schon ein bisschen irgendwo eine Wahrheit. Und das wird halt sehr, sehr spannend zu sehen sein.
Ja, es ist echt super spannend, weil ich sehe mich auch sehr auf der extrovertierten Seite und du sprichst ja genauso diese Themen an, denn dieser Austausch, ich bin immer froh, dass ich mein Garagentor meistens aufhaben kann, wenn das Wetter gut ist, weil dann sehe ich immerhin Leute, die an meiner Garage vorbeigehen, auch wenn ich mit denen gar nicht rede, aber trotzdem dieses Gefühl, unter Menschen zu sein, ist mir halt persönlich total wichtig und viele meiner Engineers, die halt dann genau auf der anderen Seite im Spektrum sind. Ne? Einer, der sitzt da seit Monaten in seinem Schrank, weil er da sein Office aufgebaut hat. Und ich sag mal, bist du da zufrieden? Naja, das ist hier genau, da fühle ich mich wohl. Also das ist schon echt spannend. Also ich bin auch, ja, ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht und wie sich das entwickeln wird. Bei LinkedIn haben wir sowas, glaube ich, da wird im Moment kommuniziert, dass wir ab Mitte Juli dann irgendwie 2 Tage in der Woche von zu Hause arbeiten sollen und dann den Rest der Zeit ins Büro kommen müssen. Aber man weiß natürlich auch nicht, vielleicht verändert sich es nochmal, je nachdem, wie das mit den Impfungen und so weiter hier vorangeht. Zum Schluss interessiert mich noch eine Sache, weil viele Deutsche haben ja immer so dieses Gefühl, will ich nochmal zurück nach Deutschland. Ne? Also mit jedem, dem man spricht, jeder denkt da immer so ein bisschen drüber nach. Ich habe das für mich persönlich eigentlich so ein bisschen abgeschrieben, weil wir sind einfach hier so glücklich mit Haus und Kind und so weiter, aber sagt niemals nie. Deswegen interessiert mich nur so ein bisschen, wie das bei dir ist. Sagst du, okay, ich mache jetzt noch die Tech-Welle hier weiter und dann hast du so viel Geld verdient, dass du in Deutschland dir irgendwie dich zur Ruhe setzt? Oder wo geht's da für dich mit der Reise hin?
Ja, weißt du, ich habe damit jahrelang gestruggelt, weil ich sehr eng zu meiner Familie bin und die natürlich auch vermisse. Und das ist schon ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ist es sehr schwer, in Deutschland zu leben. Also wenn ich zurückkomme, klar, dann ist es okay. Aber wenn ich so sehe, wie da vor allem Leute mit großen Ambitionen halt, wie schwer es da Leute teilweise haben, ne? Allein schon mit Steuern und so weiter und so fort und Bürokratie, dann finde ich den Gedanken doch schon etwas challenging. Und ich habe mich jetzt sozusagen für die Mitte entschieden. Also ich will in Deutschland ein Haus kaufen und will dann in einiger Zeit aus Deutschland arbeiten, aber weiterhin hier in den USA auch meinen Hauptwohnsitz haben und dann auch wahrscheinlich den Großteil des Jahres hier verbringen. Und das halt auch, ne, genau das Thema. Also ohne die Pandemie wäre es wahrscheinlich nie möglich gewesen. Shopify hat sich sehr schnell dazu entschieden, 100% remote zu arbeiten und das auch so beizubehalten für immer. Und das eröffnet mir natürlich extrem Möglichkeiten, sozusagen zwischen beiden Welten zu leben. Und das finde ich auch sehr spannend, attraktiv.
Ja, da muss ich noch mal kurz erzählen, ne, weil für die Leute, die das nicht wissen, Shopify hat ja nicht seinen Hauptsitz im Silicon Valley, sitzen irgendwo in Kanada, in Ottawa, glaube ich, ne? Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau, also es ist wirklich so, eine der größten Firmen der Welt in Zukunft wahrscheinlich oder jetzt auch schon, wie du schon sagst, sie machen irgendwie genauso viel Umsatz an bestimmten Tagen wie Amazon im Vergleich. Die sitzen halt in Ottawa, wo wahrscheinlich die meisten Menschen das noch nicht mal auf der Karte einzeichnen könnten. Und jetzt sagen die halt, weißt du was, wir machen Remote Forever. Also das ist schon echt eine Wahnsinnsänderung, die da passiert im Markt. Und ja, ist super, super spannend.
Ja, definitiv spannend.
Cool. Ja, vielen, vielen Dank, Kevin, für diese Reise. Ich bin echt total beeindruckt von den ganzen Stationen und von den Insights und ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ja, Dankeschön.
Ja, sicherlich. Danke dir auch herzlich. War echt sehr schön, auch mal auf Deutsch nochmal einen Podcast zu machen. aber ja, finde ich sehr cool und hast du dich echt super vorbereitet. Vielen Dank dafür.
Cool. Mach's gut, ne? Bis dann. Ciao.
Ebenfalls.
Das war es mit der Folge mit Kevin Indiek. Mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Und diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle 2 Wochen neu. Überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss wie immer noch ein ganz kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Nitrote, Grafik und Design von Tamara Göbel und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.